SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolph, guten Abend. Missbrauchsgutachten, Freiburgs Ex-Erzbischof Zollitsch wird schwer belastet. G7-Abschlusserklärung, China reagiert dünnhäutig auf Kritik der westlichen Industrienationen. Und Krankenhäuser, Baden-Württemberg gibt eine Viertelmilliarde für Umbau und Sanierung. Das und mehr hier bis 6:30. Es ist immer das Gleiche, ganz egal ob Köln, ob München oder Erzbistum Freiburg, leuchtet eine unabhängige Untersuchung den Umgang mit sexuellem Missbrauch im Sprengel der katholischen Kirche aus, ist der Abgrund erschreckend. In Freiburg wird jetzt von 540 Betroffenen ausgegangen, 250 Kleriker werden beschuldigt. Schwer belastet wird Robert Zollitsch. Die Lichtgestalt. Er war von 2003 bis 2013 Erzbischof. Er war Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und er war davor Personalreferent seines Vorgängers Oskar Seyer. Nur so als Beispiel aus dem Bericht, den Zölibatsverstoß eines Geistlichen soll er bestraft haben. Wenn Priester sich an Kindern und Jugendlichen vergingen, habe er weggeschaut, vertuscht und verheimlicht. Gabi Krings mit Einzelheiten.
Im Bericht der AG Aktenanalyse zum Missbrauch in der Erzdiözese Freiburg steht der heute 84-jährige emeritierte Erzbischof Robert Zollitsch im Fokus. Schon in seiner Amtszeit als Personalreferent von 1983 bis 2003 hat er im engen Einverständnis mit dem damaligen Erzbischof Oskar Seyer alles getan, um Priester, die Kindern sexuelle Gewalt zugefügt hatten, zu schützen, berichtet Mitautor und Ex-Richter Eugen Endres.
Dr. Zollitsch hat wesentlichen Einfluss auf Entscheidungen des Erzbischofs genommen. Erzbischof Dr. Seyer legte eine bewusste Ignoranz an den Tag, was diese Thematik angeht, und überließ die konkrete Bearbeitung seinem Personalreferent. Es gibt den berühmten Satz, mach du's, Robert.
Es habe das sogenannte Versetzungsmodell gegeben. Pfarrer, die sich an Kindern und Jugendlichen vergriffen hatten, wurden versetzt, beurlaubt oder in den Ruhestand geschickt. Alles blieb unter Verschluss. Niemand wurde informiert, auch nicht die Pfarreien. Der Missbrauch konnte unter Umgehung des Kirchenrechts und auch staatlicher Strafverfolgung an anderer Stelle weitergehen. Die Betroffenen wurden allein gelassen. Ein System, das Zollitsch, als er 2003 selbst Erzbischof wurde, dann fortführte. Im Herbst 2022 gestand er in einer Videobotschaft, dass er in Loyalität zur katholischen Amtskirche schwere Schuld auf sich geladen hatte. Allerdings stilisierte er sich in jenem Statement auch als Rad im Getriebe. Laut AG Aktenanalyse eine Lüge. Stefan Burger, der amtierende Erzbischof von Freiburg, spricht von einer Pervertierung der christlichen Botschaft.
Und das macht mich fassungslos, dass die beiden wider besseren Wissens so handeln konnten. Dahinter stand ein, nach heutiger Sicht, falsch verstandener Chorgeist. In diesem Sinne versuchten unter anderem meine beiden direkten Vorgänger im erzbischöflichen Amt, die Täter so weit als möglich zu schützen, ihre Taten zu verbergen und zu vertuschen.
Burger hat sich in der Sache an den Vatikan gewandt und hofft auf entsprechende Sanktionen. Der Freiburger Betroffenenrat hat derweil in einer ersten schriftlichen Stellungnahme gelobt, dass nun endlich dokumentiert sei, wie die Bistumsverwaltung über viele Jahrzehnte mit missbrauchten Kindern umgegangen sei.
Der Bericht offenbart, was die Kirche unter der Führung von Zollitsch war. Ein Schutzraum für Täter. Eine Hölle für Kinder, die sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren und keine Hilfe erhalten haben.
Unzählige Protokolle, auch bislang geheime Personalakten, wurden für den Missbrauchsbericht gesichtet. Viele Akten waren auch verschollen oder nie angefertigt worden. Dennoch konnten die Ermittler auch aus den Lücken ihre Schlüsse ziehen, zusammen mit den Aussagen von 180 Personen, davon 20 Betroffene. Der öffentlich zugängliche Rapport ist allerdings nur ein Anfang in einem langen Prozess der Aufarbeitung, so Magnus Stried, der Vorsitzende der Aufarbeitungskommission.
Es ist noch viel zu tun. Und wer glaubt, dass es einen Schlussstrich geben könnte, hat noch nichts verstanden. Es werden Wunden bleiben, die nicht heilen.
Sagt Markus Stried, der Vorsitzende der Kommission. Laut dem Bericht gab es im Erzbistum Freiburg ein System, das Missbrauch förderte und das schon in den Jahren 1983 bis 2003, als Robert Zollitsch Personalreferent war. Von dem heute 84-Jährigen gibt es bislang keine Reaktion. Der Betroffenenbeirat spricht dagegen von einem Schutzraum für die Missbrauchstäter in Freiburg. Wir sprechen im SWR-Tagesgespräch über die Freiburger Studie mit Heiner Kolb. Er ist Mitglied der von der Bundesregierung eingesetzten unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Herr Kolb, überrascht es Sie zu sehen, wie leicht es den Tätern im Erzbistum Freiburg offensichtlich gemacht wurde, sich an Kindern und Jugendlichen zu vergehen?
Mich überrascht überhaupt nichts mehr. Nachdem ich 10 Jahre, 12 Jahre mit dem Thema mich beschäftige, bin ich jedes Mal wirklich erst einmal erschüttert und gleichzeitig aber nicht überrascht, weil die Muster sind immer die gleichen.
Im Mittelpunkt stehen Robert Zollitsch und sein verstorbener Vorgänger als Erzbischof Oskar Seyer. Die haben laut Untersuchung die übergriffigen Priester versetzt, beurlaubt oder in den Ruhestand versetzt. Können Sie uns erklären, warum immer wieder Kirchenobere so handeln? Stehen die unter Druck oder ist denen vielleicht gar nicht klar, worum es geht?
Ich glaube, diese Personen haben ein Amt übernommen und aus dem heraus definieren sie sich als jemand, der die Interessen dieser Institution mit allen Mitteln vertreten soll. Und dazu gehört, es darf auf keinen Fall ein Schatten auf diese große Kirche fallen. Es muss alles unternommen werden, dass Dinge, die man vielleicht auch intern nicht besonders akzeptabel finde, dass die aber nicht nach außen dringen. Und aus dem Grund heraus werden dann Vorgänge, die es wirklich gab und von denen man auch Kenntnis hatte, die werden vertuscht, sie werden verschwiegen. Und das war jetzt die große Aufgabe dieses Teams in Freiburg, anhand von Aktenanalysen und Zeitzeugengesprächen genauer hinzuschauen, was wussten denn diese Herrschaften und was haben sie dann getan? Und getan haben sie eins: Sie haben die Fassade ihrer wunderbaren Kirche verteidigt und Institutionenschutz betrieben. Und auf der Strecke bleiben immer, das ist in all den Vorgängen, die wir jetzt in den letzten Jahren untersucht haben, auf der Strecke bleiben immer die Betroffenen.
Sehen Sie denn, dass wir jetzt die ganze Wahrheit erfahren haben, wie es der Generalvikar der Diözese im Vorfeld angekündigt hat? Sind 540 Opfer und 250 mutmaßliche Täter im Erzbistum Freiburg die ganze Wahrheit?
Also das ist eine der schwierigsten Fragen, die wir gegenwärtig haben. Wir haben ja nur immer wieder diese Anwaltsstudien oder auch sozialwissenschaftlichen Studien. Und da verlassen wir uns notwendigerweise immer erstmal auf die Dinge, die uns bekannt werden oder die uns von Betroffenen mitgeteilt werden. Aber eigentlich braucht die Republik schon lange, und die Forderungen gibt es schon ewig, so etwas wie eine gründliche Gesamtuntersuchung, was an Missbrauchsgeschichten in diesem Land über Jahre stattgefunden hat. Aber diese Studie, die ist nicht einfach. Da muss man ja aus dem Hellfeld in den dunklen Teil des Eisberges runtersteigen. Und das ist ein methodisch sehr aufwendiger Prozess. Und das kann natürlich auch nicht die einzelne Kirche leisten oder der einzelne Sportverein, sondern da müsste wirklich die Bundesregierung ein großes Forschungsprojekt aufstellen. Und dann wären wir vielleicht ein bisschen schlauer. Mhm. Zahlen, die wir jetzt haben, sind ja aus dieser MHG-Studie überwiegend abgeleitet. Und das waren Aktenanalysen von Kirchenvertretern, die selber in ihre eigenen Akten geschaut haben. Und das Team, das damals diese Studie durchgeführt hat, ich saß im Beirat, haben immer wieder erzählt, sie sind auf ganz viele verschwundene Akten gestoßen. Es sind viele Vertuschungen eindeutig nachweisbar. Also die Kirche hat ungeheure Schuld auf sich geladen, weil sie ihren eigenen Laden immer wieder nach außen verteidigt hat, statt ihn wirklich innerlich zu reinigen, aufzukehren, was da an Kaputten herumliegt.
Sie haben über die Schwierigkeiten, das aufzuarbeiten, gesprochen. Wie bewerten Sie denn im konkreten Fall das Vorgehen dieser Freiburger Aufarbeitungskommission mit externen Fachleuten aus Justiz und Kriminalpolizei?
Also ich bin ein großer Fan davon, dass man da ganz gut unterscheidet zwischen dem, was Juristen herausarbeiten können. Das hat dieses Team, glaube ich, für Freiburg auf eine gute und wahrscheinlich wirklich professionelle Art getan. Sie sind auch sehr offen und klar in ihren Botschaften, auch Namen zu nennen. Aber das ist nur der Anfang. Das kann nicht das Ende der Aufarbeitung sein.
Wie geht es weiter? Welche Konsequenzen müssen da jetzt folgen?
Also erstmal ist es keine Aufarbeitung, sondern eine Aufklärung. Und die Aufarbeitung müsste jetzt für für die Betroffenen in diesem Bistum eine Chance geben, dass sie ihre Leidensgeschichte, das, was sie erlebt haben, nochmal wirklich zur Kenntnis bringen können. Und das sind die eigentlichen Aufarbeitungsstudien, zu denen es ja auch einige schon gibt in Deutschland. Und natürlich müssen jetzt Konsequenzen gezogen werden. Die Kirche muss sich fragen, wie kann es sein, dass ihre Allerobersten, Herr Zollitsch war wirklich der Sprecher aller deutschen Katholiken und Bischöfe, dass so jemand solch ein Versagen an den Tag gelegt hat. Eigentlich müssten viele Bischöfe jetzt sich mal fragen, ob sie nicht ihre Ämter zur Verfügung stellen sollten.
Sagt Heiner Kolb, Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, im SWR-Tagesgespräch. Die Bundesregierung baut, als ob es keinen Morgen gibt. Mehr als 100 Gebäude sollen neu gebaut oder saniert werden. Der Kostenpunkt mehrere Milliarden Euro. Allein der Anbau fürs Kanzleramt schlägt mit 800 Millionen zu Buche. Und viele der Vorhaben sind selbst innerhalb der Ampel umstritten. Jetzt hat der Bundesrechnungshof den Bundesbaurausch gerügt und er lässt auch mit seiner Kritik an den Klimaschutzbemühungen der Bundesregierung nicht locker. Christian Titelbach mit Einzelheiten.
Beim Klimaschutz gibt der Bundesrechnungshof keine Ruhe. Zum einen investiert die Bundesregierung Milliarden, um die Klimaneutralität zu erreichen. Zum anderen wisse sie aber nicht, wie erfolgreich diese Investitionen sind. Bundesrechnungshofpräsident Kai Scheller bringt es auf die einfache Formel: Die Bundesregierung muss abklären, was Klimaschutz kostet und ob er wirkt.
Dazu sollte die Bundesregierung wissen, welche Ausgaben, welche Einnahmen klimafreundlich sind, ob sie klimaneutral sind oder gar klimaschädlich. Und das sollte diese Informationen sollten in einem Klimahaushalt zusammengefasst werden, um ein genaueres und umfassendes Bild zu haben.
Schon vor einem Jahr hatte der Bundesrechnungshof den klimapolitischen Blindflug der Bundesregierung in einem Sonderbericht scharf kritisiert. Von den damaligen Empfehlungen der Bonner Rechnungsprüfer sei bisher aber nichts umgesetzt worden.
Und deshalb haben wir diese Forderungen des Rechnungshofes jetzt noch einmal an Bundestag und Bundesregierung adressiert.
Gleichzeitig zählt der Bundesrechnungshof Beispiele auf, wie der Bund seine eigene Klimapolitik selbst untergräbt. Etwa durch die jährliche Absenkung der Luftverkehrssteuer, weil dadurch Passagierflüge günstiger und somit attraktiver werden. Auch die große Zahl von Oldtimern auf Deutschlands Straßen sieht der Bundesrechnungshof als klimaschädlich an. Die alten Autos würden zunehmend im Alltag eingesetzt, hätten aber schlechtere Abgaswerte. Der Bund fördere diese Entwicklung durch eine günstigere Steuer für Oldtimer. Das sei schlecht fürs Klima und den Bundeshaushalt. Jedes Jahr entgingen so Einnahmen von 170 Millionen Euro. Auf der anderen Seite könnte der Bund sehr einfach Geld sparen und das Klima schonen. Der Bund müsse damit aufhören, immer mehr Büroflächen anzumieten. Die zivilen Bundesbehörden hätten sich in den vergangenen Jahren vergrößert auf 8,2 Millionen Quadratmeter Bürofläche. Als seien neue Arbeitsformen wie Homeoffice, Desksharing und Coworking Spaces noch gar nicht erfunden.
Es wird weniger Fläche benötigt. Hier hat sich sehr viel getan und der Bund sollte deshalb überzählige Büroflächen abgeben und auch neue Bauten auf ein Mindestmaß beschränken.
20% weniger Fläche bedeutet etwa 300 Millionen Euro eingesparte Kaltmiete. Und der Bund müsste weniger heizen, was das Klima entlaste. Positive Beispiele seien die Europäische Kommission, die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein und auch der Bundesrechnungshof selbst, sagt Behördenchef Kai Scheller.
Dank optimierter Raumnutzung wegen der flexiblen Arbeitsformen haben wir unseren Raumbedarf runtergefahren, konnten in diesem Jahr eine ganze Liegenschaft komplett freiräumen und abmieten. Und die Beschäftigten arbeiten eben immer flexibler. Und das hat diese spürbaren Effekte geschaffen.
Sagt der Chef des Bundesrechnungshofs Kai Scheller im Bericht von Sebastian Titelbach. SWR aktuell am Dienstagabend 18 Uhr und gleich 19 Minuten. Und diese Ansage lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Mit klaren Worten haben nämlich die G7-Staaten Peking aufgefordert, Taiwan in Ruhe zu lassen, keine militärische Konfrontation zu suchen, Russland nicht militärisch zu unterstützen und im eigenen Land die Menschenrechte doch zu achten. Die Abschlusserklärung vom Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der USA, Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs, Italiens, Kanadas und Japans war ein großes Levitenlesen. Im Mittelpunkt stand China. Und das das bitte seine Macht positiv nutzen solle, um als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft aufzutreten. Katrin Erdmann berichtet aus Japan.
Japan als Gastgeberland ist es offensichtlich gelungen, das zu schaffen, was man in dem Land am liebsten hat, Harmonie auszusenden. Ob das an dem besonderen Apfelkuchen, wie ein Journalist fragte, gelegen haben könnte, oder an dem rauchenden Vulkan, wie Außenministerin Baerbock meinte, oder doch an der frischen Bergluft im beschaulichen Karuizawa, bleibt offen. Aber am Ende waren alle auf jeden Fall zufrieden. Außenminister Yoshimasa Hayashi. Zum ersten Mal haben wir uns als G7 in einer Erklärung zu einer auf Regeln basierenden freien und offenen internationalen Ordnung bekannt. Und unsere entschiedene Ablehnung einseitiger Versuche, den Status quo irgendwo auf der Welt zu verändern, hervorgehoben. Das ist für Japan von großer Bedeutung. Gemeint ist erst einmal China, das quasi direkt vor Japans Haustür im Indopazifik versucht, den Status quo zu verändern. Sei es durch Einflussnahme in den kleinen Pazifikstaaten mit ihren riesigen Meeresflächen, sei es durch militärische Provokationen rund um Taiwan, wie es sie zuletzt vor einer Woche gegeben hat. Japan steht schon lange an der Seite Taiwans. Früh hat sich das ostasiatische Land auch hinter die Sanktionen gegen Russland gestellt, trägt sie mit. Und gerade erst hat die Regierung in Tokio der Ukraine weitere finanzielle Unterstützung zugesagt. Drittländer, die Russland Waffen liefern, müssen möglicherweise schon bald mit Sanktionen rechnen. Der anhaltende Krieg und viele damit zusammenhängenden Probleme hätten viel Raum bei den Gesprächen eingenommen, betonte US-Außenminister Antony Blinken.
Yesterday.
Gestern haben wir der Ukraine erneut die sicherheitspolitische und wirtschaftliche Unterstützung zugesagt, die sie heute braucht, um ihre Souveränität und ihre Bevölkerung zu verteidigen und um langfristig sicherzustellen, dass die Ukraine nicht nur überlebt, sondern gedeiht und Russland von weiteren Aggressionen abgehalten wird. Die Hoffnung ist, dass die Ukraine bei einer möglichen Frühjahrsoffensive so gut standhalten kann, dass Russland beginnt, über Frieden zu sprechen und die Ukraine dann, wie es die deutsche Ministerin Baerbock formulierte, selbst über ihre Zukunft entscheidet. Bestehende Sanktionen gegen Russland sollen aufrechterhalten und möglicherweise sogar verschärft werden. Vielleicht einigen sich darauf die G7-Staatschefs und die EU im Mai in Hiroshima. Auf diesem Gipfel will Japan dann auch ein anderes, ihm wichtiges Thema voranbringen, die atomare Abrüstung. Noch einmal Außenminister Hayashi. Leider wird das Umfeld für nukleare Abrüstung und Nichtverbreitung immer schwieriger. Aber wir bekräftigen unser Engagement als G7 in unserem Streben nach einer Welt ohne Atomwaffen. Wir sind der Ansicht, dass es wichtig ist, den Atomwaffensperrvertrag zu erhalten und zu stärken. Hayashis Chef, Premierminister Fumio Kishida, hatte vor einem Jahr einen Aktionsplan vorgestellt. Der sieht unter anderem eine Reduzierung der Atomwaffen vor, mehr Transparenz und mehr Besuche führender Politiker in den Atombombenstädten Hiroshima und Nagasaki. Der G7-Gipfel soll da den Anfang machen.
Der Bericht von Katrin Erdmann. Peking reagiert empört auf die Abschlusserklärung der G7. Die darin gebündelte Kritik sei eine unerhörte Einmischung, dröhnt es aus China. Und darüber sprechen wir mit unserer Korrespondentin Astrid Freieisen. Frau Freieisen, so dünnhäutig wie China reagiert, heißt das, diese Kritik sitzt?
Die sitzt mit Sicherheit. Aber auch solche Dünnhäutigkeit ist nichts Neues. Peking ist extrem dünnhäutig immer dann, wenn es Kritik bekommt von der westlichen Seite. Dann geht es immer in die Richtung, das ist eine Einmischung in inneren Angelegenheiten. Das ist eine Arroganz. Das ist auch ein Zeichen von einer kalten Kriegsmentalität. Hier zeigt sich eine Herablassung. Also all diese Reaktionen sind eigentlich erwartbar gewesen.
Hat man in Peking vielleicht gar nicht mit derart klaren Ansagen gerechnet, zumal nach dem Besuch des französischen Präsidenten Macron in Peking?
Ach doch, das denke ich schon. Also das ist so ein Ping-Pong-Spiel. Das ist denen völlig klar, dass natürlich ein Macron, wenn der da allein kommt, möglicherweise etwas mildere Töne anstimmen könnte. Aber die anderen, völlig klar, wenn die zusammen auftreten und dann auch ein Macron wieder in seiner eigenen Gruppe unterwegs ist, dann werden diese milderen Töne nicht zu hören sein, sondern dann wird es eine weitere Konfrontation geben, zumindest verbaler Art. Und das ist, glaube ich, bei Peking auch genauso erwartet gewesen.
Was ist es denn, dass China besonders auf die Palme bringt? Das aus chinesischer Sicht störende Rumgemache immer wieder wegen Taiwan, Warnung vor militärischem Eingreifen, ist es das?
Ja, das ist es mit Sicherheit. Also Taiwan ist ein extrem wichtiger Punkt für Peking. Peking hat Taiwan immer als Teil des eigenen Staatsgebietes angesehen, obwohl Taiwan niemals ein Teil der Volksrepublik war. Es war viel früher einmal ein Teil Chinas, aber niemals Teil der Volksrepublik. China in Peking sieht das allerdings anders und sagt, es ist genau so, die gehören zu uns. Und wenn die nun sich offiziell für unabhängig erklären würden, dann wäre das ein absoluter Affront, weil Peking beansprucht ja vor den Vereinten Nationen für sich, dass Peking der einzige legitime Vertreter von China ist. Und wenn jetzt Taiwan sagt, wir sind aber auch in China offiziell und wir erstreben jetzt Anerkennung an bei den anderen, dann ist es natürlich für Peking nicht tolerabel. Und deswegen ist es ein riesengroßer Punkt. Und Staats- und Parteichef Xi Jinping hat auch schon mehrfach betont, dass es für ihn ein extrem wichtiges persönliches Anliegen ist, Taiwan irgendwann einmal offiziell, wie das so schön heißt, heimzuholen und der das dann auch notfalls mit Waffengewalt. Das hat er auch immer wieder betont.
Ein erklärtes Ziel Chinas ist es auch, die Europäer von der Seite der USA zu lösen und näher an sich zu ziehen. Aber ist das vielleicht ein Vorhaben, das mit der neuen China-Strategie der EU vom Tisch ist?
Ja, das wird sicherlich sehr viel schwieriger für China, jetzt den Spaltpilz in die Europäische Union zu treiben. Wenn jetzt tatsächlich eine wirklich starke China-Strategie der EU auf den Tisch kommt und Kommissionspräsidentin von der Leyen, die strebt ja wirklich danach. Ihr Besuch in Peking hat das ja deutlich gezeigt. Sie war sehr, sehr viel kritischer als Macron. Und sie will das auch tatsächlich durchziehen, dann ist es natürlich für Peking sehr viel schwieriger. Das wollen die auf jeden Fall verhindern. Sie wollen eher eine schwache Europäische Union, wo sie die einzelnen Länder gegeneinander ausspielen können, um dann sich selber Vorteile zu verschaffen, sowohl im Geschäftsleben als aber auch im geopolitischen Sinne, wo man dann ja mehr Einfluss hat in der westlichen Welt.
Nach dieser Abschlusserklärung sind von China denn Reaktionen zu erwarten, die über die Protestnote an den G7-Gastgeber Japan hinausgehen oder verraucht der Zorn?
Das bleibt abzuwarten. Ich vermute mal, ja, er wird verrauchen, so wie er ja schon mehrfach in der Vergangenheit auch verraucht ist, wenn es Ärger gab. Aber das kann man nie natürlich ganz hundertprozentig sicher wissen, weil China ist ja ein Land, das sehr stark autokratisch und immer stärker autokratisch regiert wird mit einem starken Diktator, von dem man nicht weiß, wie er wirklich funktioniert. Das ist möglicherweise jemand, der sehr aus dem Bauch heraus agiert, wenn er sich extrem angegriffen fühlt. Das kann man nie wissen. Ich hoffe mal, dass er sehr rational nach wie vor tickt, aber da dringt sehr wenig nach draußen, was da wirklich los ist.
Unsere Korrespondentin Astrid Freieisen. China schäumt wegen der Kritik der G7-Staaten. Krankenhäuser in Baden-Württemberg sollen ausgebaut und modernisiert werden. Dafür stellt die Landesregierung 248 Millionen Euro im Rahmen des jährlichen Krankenhausplans bereit. Das hat das Kabinett von Ministerpräsident Kretschmann heute beschlossen. OP-Säle sollen modernisiert, Notaufnahmen erweitert und Stationen saniert werden. Der Bericht von Christian Susanka.
Vor dem Klinikum in Heidenheim rollen Bagger und LKW. 100 Millionen Euro investiert das Land in die Gesamtsanierung des örtlichen Klinikums. Der Geschäftsführer Dennis Göbel freut sich auf das neue Gebäude.
Wir wollen Krankenhaus der kurzen Wege werden. Wir sind dabei, viele Prozesse zu digitalisieren. Und die Bausubstanz, das Krankenhaus steht jetzt seit 50 Jahren an dem Standort, ist natürlich schon in die Jahre gekommen und das muss dann irgendwann erneuert werden.
Insgesamt werden 248 Millionen Euro in Baumaßnahmen an Krankenhäusern im Land investiert. Neben der Generalsanierung geht es auch um die Modernisierung von Notaufnahmen und eine bessere Infrastruktur für die Ausbildung in der Pflege. Ein Zukunftsthema, sagt der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucher von den Grünen.
Das passt ja auch zum Thema mehr denn je Zukunftsfähigkeit in die Modernisierung und räumliche Ausstattung unserer Pflegeschulen. Vorne dran in Göppingen und natürlich an einem wichtigen Maximalversorger, dem städtischen Klinikum Karlsruhe.
Doch bei den Krankenhäusern ist die Freude über die neuen Investitionen nicht ungebremst. Denn auf einem gehörigen Teil der Gesamtkosten bleiben die Krankenhäuser sitzen, nicht zuletzt auch wegen gestiegener Baukosten. Investitionskosten müssten aber komplett vom Land übernommen werden, mahnt der Vorsitzende der baden-württembergischen Krankenhausgesellschaft Heiner Scheffold und fordert das Land auf, bei den Baumaßnahmen nochmal nachzusteuern.
Meine Erwartung an das Land ist tatsächlich die, dass es einem gesetzlichen Auftrag nachkommt und die Investitionskosten komplett ausfinanziert. Das heißt, wenn ein Bauprogramm bewilligt wird, dass dieses dann auch vom Land dann zu 100% finanziert wird. Und die konkrete Erwartung ist schon die, dass es einen Nachtragshaushalt gibt, wo die Investitionskostenförderung nochmals angehoben wird.
Fakt ist, die Kliniken in Baden-Württemberg sind wegen der angekündigten Krankenhausreform durch Bundesgesundheitsminister Lauterbach auch ein schwieriges Investment, da auch im Land zahlreiche Krankenhäuser auf dem Prüfstand stehen. Trotzdem zeigt sich die Landesregierung überzeugt, dass die jetzt angekündigten Baumaßnahmen auch richtige Investitionen seien an den richtigen Standorten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann zuversichtlich.
Dass wir hier mit der Krankenhausplanung schon ein sehr, sehr gutes Stück vorangekommen sind, auch im Vergleich mit anderen Ländern, und dass wir in der Lage sind, heute die Mittel tatsächlich auf die Krankenhäuser zu konzentrieren, die auch Aussicht haben, auch in Zukunft die Leute gut versorgen zu können.